Wie rechte Demagogen die Opfer der Terroranschläge für ihre Zwecke missbrauchen, das schreibt Tom Strohschneider. Er ist Chefredakteur des Neuen Deutschland und mit ihm spreche ich jetzt. Schönen guten Tag, Herr Strohschneider.
Schönen guten Tag.
Jetzt die Zeit der Scharfmacher und derjenigen, die sagen, naja, wenn wir die Grenzen nur dicht machen, wenn wir kontrollieren, wer reinkommt nach Europa, dann können wir auch den Terror draußen halten. Ist das nicht eine große Illusion?
Das ist nicht nur eine große Illusion, das ist, man muss es so deutlich formulieren, glaube ich, auch gefährlicher Unsinn. Ich bin schon eine Weile dabei und es gab bei ähnlichen Terroranschlägen in der Vergangenheit auch natürlich dann immer die Stunde der Scharfmacher. Da wurde nach Vorratsdatenspeicherung gerufen, obwohl alle wissen, dass in Frankreich eine Vorratsdatenspeicherung schon seit langem aktiv ist und es konnten leider Terroranschläge damit nicht verhindert werden. Da wurde dann nach innerer Aufrüstung und Bundeswehr gerufen. Das kennt man alles schon. Was Neues und meines Erachtens auch in der Dimension unglaublich beängstigend und bedrohlich ist tatsächlich, wie schnell diese geistige Mobilmachung sich jetzt in der Debatte über die Flüchtlingspolitik gegen Asylsuchende wendet. Und wenn man sich anschaut, wie schon wenige Stunden nach den Anschlägen in Paris davon gesprochen worden ist, dass Flüchtende gewissermaßen die Gesamtbedrohung Europas sind, dass dort die Grenzen geschlossen werden müssen, dass selbst bei unglaublich bisher wenig gesicherten Informationen über einen syrischen Pass, der bei Leros auf Griechenland registriert worden sein soll, angeblich und so weiter und so fort, dann muss man sehen, es ist nicht nur eine Illusion, wenn jetzt die Scharfmacher, und man muss es, glaube ich, ganz deutlich so sagen, es sind Scharfmacher, mobil machen, sondern es ist auch gefährlich, denn da fühlen sich Leute ermutigt. Wir haben in den vergangenen Wochen erlebt, wie immer weiter bis in die bürgerliche Mitte hinein sich ein aggressives Potenzial gegen Flüchtende, gegen Asylunterkünfte, gegen Journalisten und so weiter wendet. Die werden, wenn man so will, angefeuert von denen, die jetzt glauben, auf dem Rücken der Opfer von Paris ihr politisches Süppchen kochen zu können.
Der Kollege Sergei Lochthofen, Herr Ofen, hat vor ein paar Minuten gesagt, na, das Problem ist eher der rechte Terror im Land, dass Menschen, die Flüchtlingsheime anzünden, die Gewalt gegen Geflüchtete ausüben, dass die eigentlich das Problem in Europa und vor allen Dingen in Deutschland sind?
Auf jeden Fall. Also was die Bundesrepublik angeht, gehe ich da mit Sergei Lochthofen völlig d'accord. Also wir haben in den vergangenen Monaten, man muss ja fast schon Jahren sagen, eine Radikalisierung der bürgerlichen Mitte nach rechts erlebt, die sich, ob nun bei diesen Pegida-Aufmärschen oder wenn in Nachbarschaften Asylbewerberheime oder die Leute, die sich der Solidarität mit Flüchtenden widmen, attackiert werden. Wir haben eine Zahl von Brandanschlägen. Wenn man sich überlegt, dass in diesem Jahr fast täglich Attacken auf Flüchtlingsunterkünfte, auf Asylsuchende stattfinden, dann ist die Dimension des Terrors ganz klar, es ist eine rechte Dimension des Terrors hierzulande. Ich glaube, wenn man in die nähere Vergangenheit zurückschaut, dann wird man schnell feststellen, seit 1990 sind weit über 150 Menschen durch Neonazis, durch Rassisten, durch Rechtsradikale in diesem Land zu Tode gekommen. Die Zahl derer, die durch islamistische Attentate in Deutschland zumindest Opfer wurden, ist ja viel, viel geringer. Und wenn man sich dann überlegt, wie die öffentlichen Reaktionen ausfallen, muss man eine Asymmetrie feststellen, die politisch höchst bedenklich ist. Wir reden zwar inzwischen auch viel über Willkommenskultur und natürlich haben die Regierenden auch erkannt, dass da ein Potenzial an Solidarität und so weiter da ist, aber was man insbesondere aus der CSU hört, die ja gewissermaßen in so eine Art NPD- oder AfD-Ähnlichkeitswettbewerb steckt seit Monaten, ist gravierend. Und dann reicht es natürlich auch nicht, die terroristische Bedrohung immer nur dann zum großen Thema zu machen, wenn islamistische Täter dahinter stecken könnten, sondern es müsste eigentlich viel, viel mehr gegen den rechten Terror gemacht werden. Aber was haben wir erlebt in den vergangenen Jahren? Die Initiativen, die sich mit Opferberatung beschäftigen, auch antifaschistische Strukturen, wurden ja eher abgehängt, kriminalisiert zum Teil. Guck mal nach Sachsen, in den also Festnahmen gibt es da vor allen Dingen, wenn Antifaschisten auf die Straße gehen. Und es gibt ja da schon Zonen, in denen offensichtlich rechtsstaatliche Grundsätze nicht mehr gelten, wo der Neonazi-Mob einfach so auf die Straße geht, ohne Anmeldung, ohne Demonstrationsrecht. Also es ist eine ganz, ganz bedenkliche Entwicklung.
Gehört denn der Innenminister Thomas de Maizière auch zu den Scharfmachern, zu den verbalen Scharfmachern?
Naja, man muss natürlich immer ein bisschen unterscheiden. Es gibt ja Leute, die auch in ihrer Rhetorik in jedem Fall ganz klar versuchen, bis weit ins rechte Milieu hinein Stimmen zu holen, die Lufthoheit über den Stammtischen zu erobern, die da ganz aggressiv auch auf rechtspopulistische und rassistische Rhetorik setzen. De Maizière ist natürlich jemand, der schon aufgrund seiner bildungsbürgerlichen Herkunft damit unter einen etwas ruhigeren Eindruck macht. Aber was der Innenminister in den letzten Wochen vor allen Dingen gezeigt hat, eine gewisse Form von autoritärer Selbstherrlichkeit, sich beispielsweise über die Linie der Bundeskanzlerin hinwegzusetzen, einen Versuch auch auf einer rein administrativen Ebene Entscheidungen durchzusetzen, die, von denen Herr de Maizière ja weiß, dass sie ein öffentliches Echo haben und dieses öffentliche Echo dann immer wie ein Verstärker wirkt für die Anti-Flüchtlingsrhetorik, für die doch ja immer weiter zunehmende Abwehr von Flüchtenden auch in den Köpfen der Leute hierzulande. Insofern gehört er zu den Scharfmachern auf jeden Fall dazu. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich natürlich mit dem Kollegen de Maizière jetzt nicht unbedingt den Job tauschen müsste, weil er nun mal der Verantwortliche auch für die Frage des Umgangs ist. Und er ist derjenige, der in der Bundesregierung jetzt gewissermaßen auch die Scherben aufkehren muss, die eine neoliberale Politik seit 20 Jahren eigentlich zu verantworten hat. Denn dass die Registrierung von Flüchtenden viel zu langsam ist, dass die Umsetzung der Asylverfahren, also rechtsstaatliche Verfahren, viel zu lange dauert, dass die Leute, die hierher kommen, vor Krieg und Terror fliehen oder auch vor Armut in Unsicherheit gelassen werden, in Zelten übernachten müssen im Winter und so weiter und so fort. Das liegt ja nicht daran, dass die Bundesrepublik so ein furchtbar armes Land wäre, sondern die öffentlichen Strukturen sind ausgedünnt worden, da ist gespart worden unter der irrsinnigen Austeritätsideologie. Und die Kommunen, die nun jetzt sich mit den Flüchtenden auseinanderzusetzen haben, die unterbringen müssen, teilweise ja recht kurzfristig, haben kaum noch Kapazitäten und Schuld daran ist eine Politik, die das Öffentliche geschwächt hat. Und jetzt kommen wir in eine Situation, wo man die Folgen sieht und interessanterweise sind diejenigen, die die Kommunen ausbluten haben lassen finanziell, jetzt auch die, die ihnen wiederum neue Aufgaben zuweisen und sich dann noch danach hinstellen, wenn es nicht klappt, und mit einer aggressiven Rhetorik gegen Flüchtende Front machen.
Mhm. Der Kollege Martin Debes spricht ja sogar von Staatsversagen, von strukturellem Staatsversagen, was die Unterbringung und was sozusagen die Integration von Flüchtlingen betrifft. Würden Sie so weit gehen?
Ja, man kann schon das als Staatsversagen bezeichnen. Es gibt immer sozusagen zwei Gedanken, die ich dabei habe. Der erste ist, wird möglicherweise auch gezielt vielleicht dafür gesorgt, dass die Unterbringung von Flüchtenden chaotisiert wird. Mhm. Denn man kann natürlich mit diesem Argument dann auch schnell begründen, dass beispielsweise das Asylrecht weiter eingeschränkt wird. Wir haben es ja nun gerade erlebt, die CSU will de facto das Asylrecht ganz abschaffen, denn eine Obergrenze, ein Kontingent beim Zuzug von Asylsuchenden ist de facto die Abschaffung, nämlich mindestens für die, die dann oberhalb dieses Kontingents hier Zuflucht suchen. Und das kann man natürlich wunderbar legitimieren, wenn man darauf verweisen kann, dass in den Kommunen, in den Ländern die Unterbringung nicht funktioniert und die dortigen Strukturen überfordert sind. Ich will da keine Theorie aufstellen, dass das gezielt gemacht wird, aber es kommt ihnen jetzt zugute. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, ich bin ein bisschen vorsichtig mit dem Begriff Staatsversagen, denn er wird ja auch von links gern ins Spiel gebracht heutzutage. Die Bundesregierung sei da handlungsunfähig und müsste sozusagen viel mehr machen. Ich bin ganz ehrlich, ich bin momentan manchmal ganz froh, dass die Bundesregierung ein bisschen handlungsfähig ist, wenn ich mir nämlich die handelnden Akteure angucke und auch mir anschaue, wer da momentan das Sagen hat. Wir leben ja in einer Zeit, in der Thomas de Maizière und auch teilweise Wolfgang Schäuble viel stärker die Richtlinien der Politik bestimmen als die Kanzlerin. Wir leben in einer Zeit, wo die CSU es mit einer erpresserischen Politik schafft, die Linie der Union immer weiter nach rechts zu verschieben. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass Leute wie Seehofer viel, viel schneller agieren könnten, also nicht versagen als Staat, dann hätten wir längst geschlossene Grenzen, dann hätten wir längst wahrscheinlich noch weniger Asylrecht, da ist ja schon kaum noch was übrig geblieben. Und das am Ende stärkt diejenigen, die in Dresden und anderswo ihre rassistischen Parolen auf die Straßen tragen. Und am Ende leiden die Flüchtenden darunter und die vielen, die sich ja auch sehr solidarisch mit den Flüchtenden Hilfestellung leisten und um Solidarität kämpfen.
Was heißt das für die Entwicklung von Europa? Also 2017 haben wir auch Präsidentschaftswahlen in Frankreich. Die Terroranschläge und auch die Flüchtlingsproblematik werden da sicher große Auswirkungen haben. Wird es einen massiven Rechtsruck in Europa geben oder ist der schon längst im Gang?
Also Europa, der Rechtsruck, der läuft seit einiger Zeit. Wir haben ja nicht erst seitdem die Zahlen der Flüchtenden jetzt in diesem Jahr deutlich angestiegen sind, eine Stärkung von rechtspopulistischen Milieus, von rechten Anschlägen, wo die Zahl steigt. Wir haben ja schon seit längerem den Aufstieg von rechten Parteien, insbesondere in Nord- und in Westeuropa. Wir haben aber auch eine andere Entwicklung. Es gab ja mit Griechenland, jetzt mit Portugal, vielleicht auch mit Spanien ja durchaus auch erfolgreiche politische Bewegungen von links. Und ich glaube, was man jetzt nicht machen lassen darf, ist sich ins Boxhorn jagen lassen, so nach dem Motto, das Umkippen Europas nach rechts ist praktisch nicht mehr aufzuhalten. Da kommt dann nächstes, übernächstes Jahr Le Pen, da kommt bei den Wahlen, die auch in Deutschland sind oder anderswo, kommen die Rechten und werden immer stärker. Natürlich muss man befürchten, dass solche Rechtsparteien wie die AfD weiter stark werden. Sie werden ja stark gemacht unter anderem von der CSU, die ja selber kaum davon profitiert, aber dafür eben die Rechtspopulisten und Neonazis stärkt mit ihrer Rhetorik. Aber für Europa ist doch eins zu sagen. Natürlich ist 2015 am Ende so ein Jahr der Entscheidung, ein Jahr der Weggabelung. Wir haben einerseits mit Griechenland die Frage ganz klar auf dem Tisch, was ist überhaupt innerhalb des institutionellen Rahmens, innerhalb des Euros, innerhalb der EU-Institutionen noch möglich an alternativer Veränderung. Und wir haben mit der Frage des Umgangs mit den Flüchtenden die Frage, wie solidarisch eigentlich ein reicher Kontinent sein kann, welche Politik er sowohl der inneren Solidarität, Stichwort Verteilung der Zufluchtsuchenden, als auch der äußeren Solidarität, Stichwort endlich diese Festung Europa zu schleifen. Diese Fragen sind auf dem Tisch. Ich würde mich freuen, wenn die Progressiven, die Linken, von mir aus auch die Grünen und linksliberalen Kräfte, doch ein bisschen deutlicher machen, dass es da eine Alternative gibt. Denn momentan geben die bürgerlichen Parteien absolut den Ton an bei der Frage, wohin kann Europa gehen, in welche Richtung muss sich das verändern. Und ich glaube, es gibt gute Alternativen und die müssen einfach viel, viel stärker in die Öffentlichkeit rein.
Sagt Tom Strohschneider, der Chefredakteur der Tageszeitung Neues Deutschland. Ich danke fürs Gespräch und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Alles Gute.
Tschüss.